Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Heute mit Christian Flotho am Mikrofon. Willkommen zu Informationen aus der Welt der Medizin. Haben Sie in der Jugend zu viel Fußball gespielt? Diese Frage bekommen erwachsene Patienten manchmal vom Hausarzt oder Orthopäden zu hören, wenn der sich aufgrund von bestimmten Beschwerden die Beine und die Beinachsen genauer betrachtet. Schließen Sie mal die Beine, Knöchel an Knöchel heißt es dann, und die Bescherung ist offensichtlich. Zwischen Knien ist mehr oder weniger Platz, Luft, Spielraum und die Diagnose klar, Sie haben O-Beine. Welche Beschwerden verursachen sie und wie bekommt man O-Beine? Was kann getan werden, wenn es sie gibt und sie nun mal da sind und Probleme bereiten? Und Gleiches gilt für ungleich lange Beine oder auch eben das Gegenteil von O-Beinen, nämlich X-Beine. Fehlstellungen der Beinachsen, insbesondere O-Beine, aber auch das Gegenteil, X-Beine und Längendifferenzen der Beine, die stehen heute im Mittelpunkt der Sendung. Doch zunächst ein Überblick über die gesamte Sendung bis 11.30 Uhr. Nach den Nachrichten berichten wir aktuell aus der Medizin. Heute sind es die folgenden drei Themen, nämlich Schlafmedizin. Gesunder Schlaf braucht wohl absolute Dunkelheit. Intensivmedizin, der Pflegenotstand bedroht die Versorgungsqualität auf Intensivstationen, und Infektiologie, die unterschätzte Gefahr, Hantaviren. Gleich im Anschluss, das ist etwa 10 vor 11, da haben wir dann die Möglichkeit, Ihre ersten Fragen zum heutigen Schwerpunktthema X, O und ungleich lange Beine zu beantworten. Nach den Nachrichten um 11 Uhr gibt es unser Radiolexikon Gesundheit. Das Stichwort heute heißt Biopsie, und bis 11:30 haben wir dann Zeit, uns ausschließlich Ihren weiteren Fragen zuzuwenden. Und diese Fragen zu unserem heutigen Schwerpunktthema, wenn Sie jetzt schon welche haben, können Sie ab sofort unserem Telefonteam durchgeben, unser Experte, mit dem Sie hier auch live im Studio sprechen können. Der beantwortet Sie gerne. Ich gebe Ihnen jetzt unsere Nummer durch, und wenn Sie anrufen, bezahlen Sie dafür nichts. Diese Nummer lautet 00800 4464 4464. Schreiben Sie uns aber auch gerne eine E-Mail, nämlich an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Ich nenne noch einmal diese kostenlose Nummer, wenn Sie uns anrufen wollen. 00800 4464 4464. Wenn wir Sie zurückrufen sollen, bitte, und Sie schreiben uns eine E-Mail, dann Ihre Nummer nicht vergessen. Und jetzt möchte ich Ihnen den Experten zum heutigen Schwerpunktthema vorstellen. Er kommt aus München, Dr. Peter Taller vom Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität. Dort ist er in der Klinik für allgemeine Unfall- und Wiederherstellungschirurgie Oberarzt und der Bereichsleiter 3D. D-Chirurgie. Und ich habe als allererstes gelernt, dass 3D-Chirurgie bei Ihnen, Herr Dr. Taller, nicht für dreidimensionale Chirurgie steht, was ja eigentlich selbstverständlich wäre, da Sie ja nicht nur längs und breit gucken und operieren, sondern für Defekte, Deformitäten und Differenzen. Und da sind wir eigentlich beim heutigen Thema schon mittendrin. Und die erste Frage, vielleicht gibt es zwischen diesen dreien so etwas wie einen gemeinsamen, verbindenden Punkt, sei es in Ursache, in Diagnostik, in Therapie?
Ja, erstmal vielen Dank, Herr Flotho, für die Einladung hier nach Köln. Es gibt ganz viele gemeinsame Berührungspunkte, aber vielleicht ist der einfachste gemeinsame Nenner, wenn ich Ihnen das Stichwort Beingeometrie nenne. Die Beingeometrie, zu kurzes Bein, krummes, schiefes Bein, verdrehtes Bein, das ist auch was, was wir machen natürlich, ja, wenn die Beine verdreht sind. Und da fängt es eben in der Analyse schon an. Sie brauchen ein gutes Auge und dann sehr, sehr gute Röntgenbilder, mit denen Sie auch was anfangen können. Und das müssen Sie penibel analysieren, dann penibel planen und dann penibel umsetzen. Mhm. Und dann kriegen Sie ein gutes Ergebnis.
Mhm. Gucken wir mal auf das, was vielleicht heute ja doch im Vordergrund stehen soll, nämlich die und auch die meisten Fragen möglicherweise bringt, nämlich Achsfehlstellungen, die X-Beine, die O-Beine. Wie stellt man sie korrekt fest und wann stellt man so etwas fest? Wann kommen Patientinnen und Patienten zu Ihnen?
Also Patienten mit Achsabweichungen kommen meist zu uns, weil sie Schmerzen haben. Und in den allermeisten Fällen ist es das innere Knie, also das O-Bein, das Genuvarum, wie wir Mediziner das nennen. Aber auch X-Beine können Probleme machen. Nicht selten kommen auch Patienten aus einem Mischbild aus Beschwerden und kosmetischen oder aus wegen ihres Körperbewusstseins zu uns, dass sie sagen, Mensch, ich bin eine junge Frau und kann keinen Rock anziehen, weil ich so O-Beine habe. Oder bei den Verdrehungen Es gibt ganz oft, dass gerade bei Frauen die Kniescheiben nach innen zeigen und dadurch ein X-Bein suggerieren, was gar kein X-Bein ist. Also da gibt es viele Mischbilder.
Das heißt, da ist der Gleitweg der Kniescheibe dann unter Umständen verändert und Sie können da etwas verlegen wieder.
Möglicherweise. Es ist auch manchmal sind psychische Komponenten dabei.
Ja. Dass das so stark empfunden wird beispielsweise.
Ja. Nee, aber auch, dass sich das Gangbild dann verändert und die Kniescheiben nach innen drehen. Sowas gibt es auch.
Ja. Bleiben wir mal bei dem ja doch häufigsten Bild, nämlich diesen O-Beinen. Wie entstehen die eigentlich?
Also wir werden O-beinig geboren in der Kindheit. Also als Säuglinge haben wir O-Beine.
Also bitte nicht beunruhigt dann, sein, liebe Eltern.
Die muss so sein.
Ja.
Dann im frühen Kindesalter wird es zum X-Bein und dann gradet sich's aus. Und wahrscheinlich, wenn wir werden ja alle immer älter, 80, 100, vielleicht werden wir 120 Jahre, wahrscheinlich werden wir alle am Ende O-Beine wieder haben.
Warum? Ist das naturgegeben? Sind da Gene irgendwo, die sagen, jetzt musst du O-Bein werden, liebes Kind?
Das ist sicher sehr komplex, aber ein wichtiger Grund ist, dass unser Bein ja keine Stange ist, sondern durch die Ausladung der Schenkelhälse eine Belastung hat, die immer nicht durch die Kniemitte zieht eigentlich.
Und wenn also eine natürliche Krümmung hat.
Eine geometrische, gerade. Also das Bein, Oberschenkel und Unterschenkel sind gerade. Mhm. Aber am oberen Ende des Oberschenkels ist ja der Schenkelhals. Mhm. Und da ist dann ein Lastvektor, der gerne nach innen möchte.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob ich das so richtig darstellen konnte.
Das ist ja ein
konnte.
Knick dort oben.
Und genau,
die Linie des Tragens, und des Drucks ist so, dass sie eigentlich nach innen führt.
Und wenn sie einmal so ein bisschen im O sind, dann gibt es eigentlich über die Jahre und Jahrzehnte kein Halten mehr. Es wird mehr werden. Schneller mehr, langsamer mehr. Bei vielen ist es gar kein Problem. Also es ist immer noch nicht wissenschaftlich bewiesen, dass ein O-Bein grundsätzlich ein Problem sein muss.
Mhm. Ja? Also das heißt, da sind auch Gegensteuerungen möglich. Welche könnten das sein?
Die Muskulatur als wichtigster Mechanismus. Wenn die nicht da ist, dann ist der Knorpel eben im inneren Knie gefährdet.
Ja, oder Gewicht?
Gewicht ist ein ganz wichtiger Faktor. Mhm. Es ist überhaupt der wichtigste Mechanismus, der wichtigste Faktor ist eben die Geometrie, die nicht mehr stimmt. Alle anderen Möglichkeiten sind da, also Einspritzungen ins Gelenk oder solche Dinge, verschiedene Gleitmittel, die man da einspritzt ins Knie, um das Problem zu beseitigen, sind absolut nachrangig vor diesem mächtigen Faktor der Beingeometrie.
Ja, früher ist es ja doch gewesen, dass man immer erst einmal die Frage hatte, in der Kindheit hat es dort etwas gegeben, was wie so ein Gespensterwort war, Rachitis.
Rachitis ist was ganz anderes, da geht es um Vitamin D-Mangel. Uns begegnen Patienten nach Rachitis, aber ganz, 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 ganz selten.
Mhm.
Manchmal aus arabischen Ländern, aber Rachitis ist hierzulande kein Thema mehr.
Ist kein Thema mehr, das mehr ist ganz wichtig, denn früher ist es ja ein großes Thema doch gewesen und wir wollen vielleicht einmal zurückblicken. Es gibt nämlich ein ganz bestimmtes Datum. Wenn Kinder früher nicht genug an die Sonne kamen, stellten sich, als die Zusammenhänge zwischen Ernährung und der Rolle notwendigen Sonnenlichts noch nicht bekannt waren und es auch noch keine externe Zufuhr von hochdosiertem Vitamin D gab, dann leicht einmal rachitische Zeichen ein. Es kam zu dieser gefürchteten Knochenerweichung und auch den Verbiegungen. Was für ein Fortschritt, als es also erste Möglichkeiten gab. 100 Jahre, denken wir einfach mal jetzt einen kleinen Moment zurück. Krieg war zu Ende, es grassierte die spanische Grippe, es gab wenig zu essen und die Kinder, die litten ganz besonders.
Lebertran ist zurzeit teuer und schwer zu beschaffen. Die Ernährung leidet gerade unter dem Mangel an frischen Gemüsen und Fleisch.
Im Hungerwinter 1918-19 arbeitete der Berliner Kinderarzt Kurt Hultschinski im Oskar-Helenen-Heim für körperbehinderte Kinder in Berlin-Zehlendorf. Viele Eltern versuchten, ihre Kinder dort unterzubringen, weil sie auf eine bessere Versorgung hofften. Arthur war 3 Jahre alt, Als sein Vater, ein Schlosser aus der Koriner Straße im damaligen Berliner Arbeiterviertel Prenzlauer Berg, ihn zu Hultschinski brachte. Der Junge litt unter den typischen Zeichen einer Rachitis.
Man muss sich diese Stigmata der Rachitis, wie das in den medizinischen Lehrbüchern hieß, so vorstellen, dass in dem Moment, in dem Kinder anfingen zu krabbeln, sich die Handgelenke bogen, in dem Moment, in dem sie versuchten aufzustehen, sich aufzurichten, die Beine sich bogen zu X- oder zu O-Beinen.
Der Medizinhistoriker Professor Philipp Osten. Er leitet das Institut für Geschichte und Ethik der Medizin im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf.
Die Wirbelsäule verkrümmte sich. Es wurde also dazu geraten, ein Kind immer mal auf dem einen und mal auf dem anderen Arm zu tragen, damit sich die Wirbelsäule nicht in die eine oder andere Richtung verkrümmte.
Ein Grund für die Deformationen: die Knochen der Kinder waren zu weich. Es lagerte sich nicht genug Calcium ein. Die Ärzte versuchten gegenzusteuern. Sie spritzten Calcium in hohen Dosen.
Die Calciumgaben aber brachten nichts. Das Calcium gelangte nicht in die Knochen.
Viele Kinder mit Rachitis starben, nicht an der Krankheit selbst, sondern oft an einer Lungenentzündung oder an anderen Infektionen.
Heute ist die Sterblichkeit bei den Masern 1 zu 500, schlimm genug. Damals war sie 1 zu 50. Das lag einfach an dieser schlechten Gesundheitslage der Kinder. Und die Rachitis spielte da eine ganz zentrale Rolle.
Der Kinderarzt Kurt Hultschinski war ein guter Beobachter. Er protokollierte die Krankheitszeichen seiner kleinen Patienten sehr genau.
Ihm fiel auf, dass all diese Kinder besonders blass waren. Und seine Idee war es, sie dem Licht einer künstlichen Höhensonne, einer Quarzlampe, auszusetzen.
Und Arthur war sein erster Patient.
Die Bestrahlung wurde in regelmäßigen Abständen vorgenommen, beginnend mit 2 Minuten, jedes Mal um 1 Minute steigend bis 20 Minuten. Abwechselnd wurden Brust- und Rückenseite bestrahlt.
Tatsächlich, Stück für Stück heilte die Rachitis aus. Das heißt, der Knochen wurde fest. Und er war sehr beeindruckt davon und machte diese Experimente an weiteren Kindern und publizierte dann in der Münchner Medizinischen Wochenschrift die Röntgenbilder dieser Kinder und beschrieb, wie die Rachitis ausheilte.
Nach 2-monatiger Strahlenbehandlung waren aus elenden, schlaffen und auffälligen Kindern frische, kräftige geworden. Sie konnten alle frei sitzen. Die Atemnot und die Blausucht schwanden. Und Infektionskrankheiten traten nicht mehr auf.
Nach 3 Monaten stand Arthur zum ersten Mal in seinem Leben aufrecht in seinem Bettchen. Die Veröffentlichung von Kurt Hultschinski machte Furore und seine Behandlung machte Schule. Es wurden Jugendfürsorgestellen eingerichtet mit speziellen Lichtbadeanstalten, so Philipp Osten.
Das heißt, oben hing eine Straßenlaterne, die UV-Licht ausstrahlte und darunter standen nackte Kindergartengruppen mit Schweißerbrillen auf und ließen sich mit ultraviolettem Licht bestrahlen. Und damit tatsächlich bekämpfte man effektiv diese Krankheit Rachitis.
Dank der Entdeckung von Kurt Hultschinski litten Kinder, die nach 1919 geboren wurden, kaum mehr unter Rachitis. Der Arzt wurde mit Preisen geehrt.
Er war 2-mal für den Nobelpreis vorgeschlagen. Aber dann verliert sich seine Spur.
Wie viele jüdische Ärzte, so musste auch Kurt Hultschinski aus Deutschland fliehen. Er emigrierte 1934 nach Ägypten. Am 15. Dezember 1940 starb er in Alexandria. Er wurde 57 Jahre alt.
Eine komplexe, würdige und würdigende Erinnerung von Martin Winkelheide. Herr Dr. Thalle, wir haben eben schon gerade gesprochen während des Beitrags. Das spielt heute zum Glück überhaupt keine Rolle mehr, auch in der Entstehung von diesen Deformitäten und von den Beinproblemen. Was ist heute, Sie hatten Stichwort Osteoporose genannt, kann das etwas?
Da spielt Vitamin D eine ganz große Rolle. Wir haben fast alle, besonders in den Wintermonaten, Vitamin D-Mangel. Besonders die Frauen durch die hormonelle Umstellung. Da gibt es ganz große Probleme, Osteopenie, Osteoknochenschwund. Und gerade die Bevölkerung wird immer älter. Die Alterstraumatologie beschäftigt sich da intensiv damit, wie man der Osteoporose Einhalt gebieten kann.
Hat das eine Bedeutung jetzt für diese Beindeformitäten auch oder nur für das Bruchrisiko,
weil Faktorrisiko? Unsere Patienten, das beginnt bei den jungen Heranwachsenden bis zu den 60, 70, 75-Jährigen, dieses Thema Alterstraumatologie oder Osteoporose betrifft dann eher die Generation danach, meistens.
Wir haben mal hier im aktuellen Teil der Sendung miteinander telefoniert, weil Sie im Deutschen Ärzteblatt einen Beitrag geschrieben hatten. Ganz intensives Fußballspiel in der Jugend, in der frühen Jugend, könnte unter Umständen einen Zusammenhang bedeuten mit der Entstehung von O-Bein. Da ist viel diskutiert worden. Ja. Im Nachgang dann im Deutschen Ärzteblatt konnte man das dann nachlesen, was Kolleginnen und Kollegen dazu sagten. Was sagt Ihre Praxis dazu? Wie ist das bei Ihnen in der Uniklinik in der Sprechstunde?
Ja, also wir haben erst, ich glaube, es war 4 Wochen nach diesem Beitrag, ein junges Mädchen operiert, die war 17, denke ich, die ihr ganzes Leben Fußball gespielt hat, bei einem bekannten deutschen Verein, Bundesliga-Verein, deutsche Meisterin wurde und wegen O-Beinen nach sechsmonatiger Trainingspause immer noch Schmerzen hatte. Die Schmerzen waren nicht zu beherrschen. Wir haben jetzt das erste Bein umgestellt und das zweite Bein folgt in Kürze. Das wäre ein Beispiel für das Problem.
Ja, aber da sind wir ja schon bei der Problemlösung. Was können Sie denn anbieten als Unfallchirurg und Orthopäde, wenn tatsächlich O-Beine vorliegen und dann Beschwerden machen? Wenn Sie nochmal präzisieren, Sie haben ja gesagt am Anfang schon, was Beschwerden sind, die Patientinnen und Patienten zu Ihnen führen. Wenn Sie das nochmal sagen, und was bieten Sie denen an?
Wir reden jetzt von ausgewachsenen Menschen, also nicht Kindern im Wachstum. Den bieten wir, wenn das sich konservativ, das heißt mit Medikamenten oder Krankengymnastik oder Orthesen oder Schuheinlagen.
Und Gewichtsabnahme.
Gewichtsabnahme, sehr richtig. Nicht beherrschen lässt, bieten wir ihnen eine Begradigung des Beines an, um die Last wieder so zu verteilen, dass das Knie nicht weiter leidet.
Wie geht so eine Begradigung vor sich?
Das nennt man eine Umstellungsosteotomie. Da muss man zuerst mal herausfinden, wo liegt denn die Fehlstellung? Liegt es am unteren Oberschenkel oder am oberen Unterschenkel? Kniegelenks nahe in der Regel. Und dann, man plant das sehr sorgfältig und je nachdem, welche Option für diesen Patienten die beste ist, durchtrennt man den Knochen, macht entweder einen Keil raus und klappt den offenen Platz zu oder man sägt einen Sägeschnitt und klappt den Knochen auf.
Und dann?
Und dann wird das stabilisiert mit verschiedenen Techniken, meistens mit einer Platte. Das ist heutzutage eine sogenannte winkelstabile Titanplatte in der Regel. Oder mit Marknägeln. Also man braucht dann Implantate, die dann im Körper unter der Haut zu liegen kommen und diese Umstellungsosteotomie so stabilisieren, dass das in Ruhe ausheilen kann.
Wie lange ist denn jemand da blockiert in seinem Leben? Wir sprechen ja dann von erwachsenen Menschen, die auch im Regelfall im Beruf stehen.
So. Die Standard-Umstellungsosteotomie, die bekannteste Umstellungsosteotomie, die ist am oberen Unterschenkel, eine aufklappende Osteotomie, wie wir das nennen. Da müssen Sie rechnen mit 4, 5 Tagen oder 6 Tagen Krankenhaus, mit 2 bis 3, selten 4 bis 5 Wochen Gehstützen gehen. Aber die Patienten sind mobil und je nach Berufsbild können die sogar mit den Gehstützen zur Arbeit gehen. Also so schlimm ist es nicht.
Also und danach immer die Vollbelastung nach 6 oder 8 Wochen. So
früher, steht es drin, manchmal nach 2, 3 Wochen schon.
Ein ähnliches Prinzip ist auch bei X-Beinen?
Ja, genau. X-Beine sind seltener behandlungsbedürftig, operativ behandlungsbedürftig, aber selbes Prinzip.
Und wir haben noch ganz kurz den Blick auf die Beinlängendifferenzen, die dann unter Umständen sehr groß werden können. Was können Sie dort machen?
Ja, das ist eines unserer Haupttätigkeitsgebiete, die Beinverlängerungen. Es gibt ein Prinzip, das nennt man Callusdistraktion. Das heißt, wenn Sie den Knochen schonend durchtrennen, dann will der wieder heilen. Der Bruch bildet einen Callus. Und nach 5 Tagen fangen wir dann an, den Bruch auseinanderzudehnen. 1 Millimeter am Tag. Dann will er wieder heilen, dann dehnen wir wieder auf, dann will er wieder heilen.
Also immer nach dem Motto, hast du geglaubt, dass du jetzt heilen kannst? Geht nicht, wir ziehen noch weiter.
Geht nicht, genau. Wir halten dem Esel die Karotte vor die Nase und daraus bildet sich neuer, vollwertiger Knochen. Das kann man über 10, 12, 15 Zentimeter machen.
Das wäre schon die letzte Frage jetzt in diesem ersten Teil gewesen, bis wie lange das geht. Das sind ja erstaunliche Differenzen, die da auszugleichen sind. Ja, unser Schwerpunktthema XO und ungleich lange Beine und Dr. Peter Thaller vom Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität ist wieder ins Studio zurückgekehrt, hat ihre Fragen mitgebracht. Er ist in der Klinik für Allgemeine Unfall- und Wiederherstellungschirurgie Oberarzt, Bereichsleiter 3D-Chirurgie. Wir haben das mit den 3Ds aufgeklärt. Sagen Sie nochmal, stehen für Differenzen?
Knöcherne Defekte, Deformitäten und Beinlängendifferenzen.
Zum Beispiel, ein Hörer hat eine Hüftfehlstellung. 1,5 cm ist das eine Bein länger als das andere. Er treibt viel Sport. Er fragt, ob es dadurch zu Langzeitschäden kommen kann.
Durch die muss nicht. Es hängt vom Alter des Patienten ab. Es hängt von der Art der Hüftfehlstellung ab. Und vom Ausmaß der Beinlängendifferenz, wo man sich öfter mal täuscht, da empfehle ich eine genaue Untersuchung.
Ja, ich habe jetzt gehört, es sind zwei Hörerinnen oder Hörer in der Leitung. Die Monitore sind schwarz, aber ich höre es jetzt, Frau Schmidt ist in der Leitung. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag. Und zwar wurde in meinen 20er Jahren festgestellt, eine Skoliose und ein langes und ein kurzes Bein. Das linke Bein wurde korrigiert mit Absatzerhöhung und das habe ich nicht lange getragen, das war mir lästig und da hätte ich müssen mehrere Schuhe umfunktionieren lassen und jedenfalls jetzt im Alter, ich bin über 70, tut mir die rechte Hüfte weh. Hat das einen Zusammenhang?
Danke für Ihre Frage, Herr Dr.
Ja, Frau Schmidt, danke für Ihr Vertrauen erstmal. Das kann zusammenhängen, muss aber nicht. In Ihrem Alter können Hüftschmerzen auch auf einen Verschleiß der Hüfte zurückgeführt werden. Das müsste eine Untersuchung zeigen, mit Röntgen, also mit einer klinischen Untersuchung und mit Röntgenbildern, was die Henne ist und was das Ei ist, um das mal salopp zu sagen.
Also das muss wirklich geklärt werden, der Faden muss aufgerippelt werden. Und dann kann man schauen,
genau,
ob da ein wirklicher
Zusammenhang ist. Frau Schmidt hat Hüftschmerzen und man kann ja sicher helfen, aber dazu bräuchte ich mehr Informationen und die kann ich am Telefon nicht geben.
Nein, aber der Hinweis, das abzuklären.
Unbedingt.
Wozu es auch einer speziellen Röntgenaufnahme bedarf, um das zu haben, den Hinweis können wir geben. Schönen Dank für Ihren Anruf. Frau Schneider, habe ich jetzt gehört, aus Dürkheim oder Bad Dürkheim, glaube ich, heißt es korrekt, ist jetzt am Telefon.
Schönen Tag. Hallo, guten Morgen.
Ja, Ihre Frage bitte.
Meine Frage ist, also ich habe dreierlei. Ich habe also vor 8 Jahren eine Meissonier-Fraktur am rechten Fuß gehabt, kompliziert. Habe eine Arthroskopie am rechten Knie, Entschuldigung, und habe eine Tip der rechten Hüfte, also alles rechts. Und unter dieser Fraktur hat sich eine X-Beinstellung rausgebildet. Und mein Orthopäde meinte, wenn ich also ein neues Knie bekomme, wird sich das also auf den zertrümmerten Fuß sowohl auch auf das Knie auswirken. Das ist jetzt meine Frage, ist dadurch eine Korrektur was zu erreichen?
Ja, Frau Schneider, wahrscheinlich. Man muss auch bei Ihnen prüfen, wie die Gesamtbeingeometrie ist. Sie haben ja Schmerz an Hüfte, Knie und Sprunggelenk. Und wenn wirklich die Beinachse nicht optimal steht, kann es sein. Darf ich noch mal fragen, wie alt Sie sind,
Frau Schneider? Frage nach dem Alter.
Ja, 68 Jahre.
68, ja. Dann muss man die Entscheidung treffen, brauchen Sie wirklich ein künstliches Knie oder ist für Sie sogar in Ihrem Alter noch eine Umstellungsosteotomie, also eine Veränderung der Beinachse ohne Kniegelenksprothese zu erwägen. Das ist aber eine komplexe Abwägung, die Sie mit dem Arzt Ihres Vertrauens treffen müssten.
Ja, also an dem Knie ist auch schon eine Arthroskopie erfolgt, dass Außen-Innenmeniskus und Vorderhorn entfernt wurden. Und es ist auch eine starke Arthrose sogar unterhalb der Kniescheibe festgestellt worden.
Das würde, danke auch dafür, Ihr Vertrauen, das ist dann sicherlich die individuelle Abwägung, wie Herr Dr. Thaller sagte, auch im Gespräch mit dem behandelnden Arzt, der behandelnden Ärztin. Aber ganz grundsätzlich nochmal gefragt, dieses Verfahren, was Sie ja noch im letzten Teil der Sendung geschildert hatten, dass man ein Knochenstück herausnehmen kann, beziehungsweise die Achse dann richtet mit so einem Manöver, eine Umstellungsosteotomie dort macht. Das ist erstaunlich, das empfehlen Sie sogar möglicherweise Patientinnen und Patienten, die in dem Alter sind, also 68.
Ja, also früher war so unsere virtuelle Grenze 65 Jahre. Jetzt die Leute, es gibt 75-Jährige, die die Gesundheit eines 65-Jährigen haben. erhöht sich die Grenze auch mit dem zunehmenden Älterwerden der Menschen im Lande.
Und die auch zum Teil ja dann noch sonst fit bleiben, was ja dann so eine Entscheidung möglicherweise auch erleichtert für, genau, eine Operation. Das ist nämlich auch die Frage, eine 40-jährige Hörerin, kann man ein O-Bein noch im Erwachsenenalter operieren, wenn es im Kindesalter versäumt wurde? Und wenn ja, wie finde ich einen guten Operateur? Ihre Knie schmerzen und gibt es andere Hilfsmittel? Aber das ist nochmal die Wiederholung dessen, was wir schon gesagt haben oder Sie, genau, gesagt hatten.
Ja. Ja. Also für diese Patientin ist zu sagen, unbedingt, sie soll sich in die Hände eines Arztes begeben, der in der Lage ist, die Beingeometrie sehr sorgfältig zu analysieren, der verschiedene Vorschläge machen kann, die zielführend sind. In dem Alter gilt es unbedingt, was in Deutschland leider sehr häufig passiert, einen Kniegelenksersatz zu vermeiden.
Das ist ein wichtiger Hinweis. Vielleicht kommen wir da auch noch in der nächsten Runde drauf zu sprechen, denn im dritten Teil der folgenden nach den folgenden Nachrichten im dritten Teil der Sendung geht es ja auch um Ihre Fragen. Sie erreichen uns noch weiterhin. Ich sage Ihnen nochmal die Telefonnummer 00800 4464 4464, und Sie können uns auch gerne eine E-Mail schreiben an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Ja, und unser Schwerpunktthema XO und ungleich lange Beine, und unser Experte heute hier im Studio, Dr. Peter Thaller vom Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität, nämlich von der Klinik für allgemeine Unfall- und Wiederherstellungschirurgie. Er ist dort Oberarztbereichsleiter 3D-Chirurgie, ist ins Studio zurückgekehrt, hat mit Ihre Fragen gesichtet, hat Fragen mitgebracht. Zum Beispiel eine Frage von einem Hörer: Seit 2011 hat er nun den dritten Innenmeniskusriss, kam innerhalb eines Jahres und hat wohl offensichtlich auch O-Beine, das ist wohl unterstellt bei der Thematik heute, die wir haben. Und er fragt, ob diese Umstellungsosteotomie dann noch sinnvoll ist. Er ist 55, das kann ich hier noch entnehmen.
Ja, das klingt nach einem Fall, der sich sehr lohnen kann. Also Innenmeniskus und O-Bein passt ja perfekt zusammen. Durch das O-Bein kommt der Innenmeniskus unter Stress und leidet Schaden. Das Alter ist auch ideal, um noch das Bein zu begradigen. In 30 Jahren, wenn das Knie dann ganz kaputt ist, dann würde man dem Patienten wahrscheinlich einen Kniegelenksersatz empfehlen. Aber jetzt kann man Schritte einleiten, die vielleicht sogar für den Rest seines Lebens dieses Thema beenden.
Das war jetzt schon auch das zweite Mal bei Ihnen zu spüren. Auch ich habe es im Vorgespräch auch gemerkt, dass Sie eben halt große Zurückhaltung haben, was eben Kniegelenkersatz angeht oder den Zeitpunkt und die Veranlassung, die Indikation dazu.
Ja. Also ich denke, in Deutschland werden viele Kniegelenke ersetzt, die nicht ersetzt werden müssten.
Warum?
Ja, das...
Zu früh ersetzt?
Ja, zu früh ersetzt, ja. Also ich denke, dass man vielen Patienten helfen könnte mit einer Korrektur der Beingeometrie, die dann vielleicht gar nie oder wenn, dann überhaupt später einen Kniegelenksersatz bräuchten.
Und die Frage der Standzeit, also wie lange hält ein künstliches Gelenk,
ja,
dann gar nicht so stark im Vordergrund steht. Denn, richtig, wenn eine Lebenserwartung von mehreren Jahrzehnten besteht, würde sich ja doch so eine Frage nach den heutigen Erkenntnissen unter Umständen doch stellen können, ob man nochmal ein künstliches Gelenk ersetzt.
Richtig, der Hörer jetzt, der sich gemeldet hat mit 55, ist er?
Ja, 55.
Es kann gut passieren, dass dem ein künstliches Kniegelenk angeboten wird. Das lässt er sich damit 55 machen. Und die Standzeit, da sind die Daten noch uneins, aber 10, 15, 20 Jahre. Wir werden 80 und 100 Jahre alt, dann können Sie sich ausrechnen, wie oft er einen Wechsel braucht. Und das wird immer schwieriger und das endet irgendwann oder nicht selten auch in einem Fiasko. Mhm.
Am Telefon ist jetzt ein Hörer aus dem Saarland. Herr Steuer, schönen guten Tag.
Einen schönen guten Tag nach Köln.
Ihre Frage, Herr Steuer.
Ja, also ich habe an beiden Knien Arthrose. Ich bin allerdings jetzt 69 Jahre schon alt und habe auch eine Beinfehlstellung in Form eben von O-Beinen. So, meine Frage ist eigentlich die, kann man in diesem Alter überhaupt noch eine solche Fehlstellung korrigieren? Macht es überhaupt noch Sinn, sowas dann zu machen?
Absolut, Herr Steuer. Herr Steuer, ist das richtig?
Ja, richtig, genau.
Ja. Absolut, das 69 ist heutzutage kein Alter mehr. Und wir sagten das schon vorher in der Sendung, früher gab es so eine Grenze, die ich mir und andere Kollegen uns gezogen haben, 65 Jahre. Aber ein biologisches Alter von 65 Jahren vor 20 Jahren hat nichts mit dem biologischen Alter von 65 Jahren heutzutage zu tun, sodass Sie sich unbedingt überlegen sollten, sich einem qualifizierten Kollegen vorzustellen und eine Beinbegradigung zu erwägen.
Also ich hatte jetzt aus dem Orthopäden, ich habe ihn mal darauf hingewiesen, auf diese O-Beine, aber da dann keine Reaktion erfahren von ihm.
Das verstehe ich. Ich würde Ihnen auch empfehlen, sich an eine spezielle Stelle zu wenden. Das ist nicht jedermanns Sache. Das muss sehr penibel analysiert werden, sehr penibel geplant werden und sehr penibel operiert werden, damit es auch was wird.
Okay, ich habe da schon was rausgesucht hier im Südwesten und habe auch da was gefunden. Gut, ich werde mich ja mal an diese Ärzte wenden und dann sehen wir weiter.
Ja, wünsche Ihnen alles Gute dafür.
Danke auch. Gute Informationen und guten Erfolg. Alles Gute. Dann gibt es aus Nordrhein-Westfalen hier Frau Taylor, die in der Leitung ist. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Ihre Frage.
Ich habe eine manifeste Polyarthritis seit vielen Jahren. Bin eine sehr alte Frau, 83 Jahre alt. In der Zwischenzeit ist leider auch die rechte Hüfte, müsste ersetzt werden, würde auch ersetzt wahrscheinlich, wenn die Knochensubstanz in Ordnung wäre. Das ist sie aber nicht, weil die Krankheit angefangen hat mit den Füßen, die völlig außer Kontrolle geraten sind, Zehen auch, die Knie auch schon seit langer Zeit nicht in Ordnung. OPs habe ich bisher nicht gehabt, aber durch die Fehlstellung der Hüfte driftet jetzt das rechte Bein total nach rechts ab. Mhm. Das heißt, ich habe neuerdings ein X-Bein bekommen. Und das macht mir ganz große Schwierigkeiten. Ich bleibe damit mit dem Fuß überall hängen. Mhm. Die Frage ist, kann man da konventionell irgendetwas noch machen? Wahrscheinlich nicht. Aber
ja, Frau Taylor, dafür müsste ich Sie untersuchen, wie Ihr Muskelstatus ist und so weiter und wie stark Ihre Hüftarthrose, die Sie möglicherweise haben, ausgeprägt ist. Grundsätzlich in Ihrem Alter, Sie haben gesagt, der Hüftersatz ist schon erwogen worden. Es ist sehr selten, dass die Knochensubstanz das verhindert. Also das würde ich mir nochmal genau angucken lassen. Also wenn wirklich Ihre Hauptbeschwerden in der Hüfte sind, kann Ihnen sehr wahrscheinlich gut mit einer Hüftgelenksprothese, mit einem Hüftgelenksersatz geholfen werden.
Also das wäre ein allgemeiner Hinweis, der dann eben halt vertieft werden kann im Gespräch mit Ihrem behandelnden Arzt, Ihrer behandelnden Ärztin. Das ist jetzt mal so eine Einschätzung, wie sie überhaupt nur möglich ist aufgrund der Schilderungen und der Beschwerden. Individueller geht es nicht, aber der Hinweis in die Richtung möge Ihnen weiterhelfen. Vielen Dank für Ihren Anruf. Alles Gute und für die weitere Behandlung.
Ja, alles Gute auch von mir.
Es gibt eine weitere Hörerin aus Kassel, nämlich Frau Lautenbach. Schönen guten Tag.
Ja, auch schönen guten Tag an die Runde.
Ihre Frage, Frau Lautenbach.
Ja, ich habe also in meinem unteren Wirbel, der ist so ein bisschen außer Kontrolle geraten und da bin ich jetzt beim Orthopäden in Behandlung, habe ihn aber darauf angesprochen, dass ich das rechte Bein ist kürzer, 1 Zentimeter, und ich trage immer so eine Einlage und habe ihn darauf angesprochen, ob ich das weiterhin machen soll, und da ist er eigentlich gar nicht darauf eingegangen.
Mhm. Der Name war Frau Lautenbach, richtig?
Ja, richtig.
Ja, Frau Lautenbach, ich nehme an, das ist so ein sogenannter Gleitwirbel in der Lendenwirbelsäule bei Ihnen.
Ja, es ist der letzte Wirbel, der sich jetzt so ein bisschen außer Kontrolle gerät. Ja. Und ich habe ihn, also da habe ich eine Behandlung, die auch nicht anspricht, leider.
Trainieren Sie Ihre Muskulatur?
Ja, das mache ich jetzt. Und habe
das
auch
wäre das Wichtigste.
Ich habe MRT bekommen, habe auch Physiotherapie empfohlen bekommen und eventuell eine Cortisonspritze in
Aber
den Nerv.
Aber zurück zu unserem Thema, die Beingeometrie. Also ich denke nicht, dass dieser eine Zentimeter, wenn es denn ein Zentimeter ist, dass der Ihnen Probleme macht mit oder ohne Schuhausgleich.
Also.
Da ist die Wirbelsäule mehr im Vordergrund und Ihre Muskulatur, die Rumpfmuskulatur, scheint mir da im Vordergrund zu stehen.
Gut, dann weiß ich Bescheid. Ich danke Ihnen vielmals.
Sehr gerne, alles Gute.
Alles Gute nach Kassel. Schönen Dank für den Anruf. Eine Hörerin schreibt, sie ist Jahrgang 41. Sie war schon als Kind immer blass, viel krank. Die Gelenke waren nicht belastbar. Die Ärzte sagten damals, sie hätte einen Kalziummangel. Sie bekamen Spritzen. Ab ca. 30 begannen arthrotische Veränderungen in vielen Gelenken. Heute, so schreibt sie, bin ich praktisch behindert. Kann ich noch etwas tun und was?
Ja, sehr komplexes Problem. Gab es Details zur Beingeometrie?
Nein.
Gab es keine.
Ist das vielleicht etwas eher, was dann doch in Richtung Gelenkersatz zu deuten scheint? Oder,
je nachdem, wie stark die Beschwerden sind und wie die Knochensubstanz ist, muss man da entscheiden. Aber jetzt, mir fehlen da die Details, um konkrete Ratschläge zu geben.
Eine andere Hörerin schreibt, mein rechtes Bein ist leider x-beinig, da ich immer mit überschlagenen Beinen sitze und dies auch während meines Wachstums gemacht habe. Ich habe immer nur das rechte übers linke geschlagen. Aus diesem Grund ist ausschließlich mein rechtes Bein verformt. Mir war das nicht bewusst, dass dieses Verhalten im Wachstum Auswirkungen haben wird. Dann hat sie auf der rechten Seite eine Hüftdysplasie. Hat dies einen Einfluss darauf, könnte meine Hüftdysplasie durch eine OP positiv beeinflusst werden oder gibt es auch sogar Alternativen zu einer Operation?
Das ist ein sehr interessanter Fall. Also die Hörerin hat wahrscheinlich ihre Beine in dieser Art überschlagen, wie sie es gemacht hat, wegen der Hüftdysplasie. Mhm. Und sehr wahrscheinlich ist das dominante Thema die Hüftdysplasie und ihr X-Bein liegt ziemlich sicher nicht daran, dass sie in der Kindheit die Beine falsch überschlagen hat oder anders überschlagen hat. Also so wie ich das sehe, konzentriert sich das Thema auf die Hüftdysplasie und da hängt es von vielen Faktoren ab, Alter, Ausformung der Hüftdysplasie. Kann man vielleicht sogar eine Umstellungsosteotomie, das ist in seltenen Fällen sinnvoll möglich, dass man die Hüfte umstellt. Es hängt vom Alter ab. Sehr komplex, aber sie soll sich punktuell um die Hüftdysplasie kümmern, vorrangig.
Das wird ein bestimmt sehr hilfreicher Hinweis auch sein. Dann gibt es am Telefon die Frau Beranen aus der Nähe von Trier, ruft sie an. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Ihre Frage, Frau.
Ja, meine Frage ist, also ich habe eine Hüftdysplasie von Geburt an im rechten Bein. Jetzt habe ich aber durch einen Unfall das linke Bein eine neue Hüfte bekommen. Vor 2 Jahren war das. Das ist alles wunderbar gelaufen, außer natürlich die Beinlängendifferenz. Und da habe ich das Problem durch diese Schuherhöhung, kann ich nicht wirklich gut gehen. Ich stolpere andauernd, hatte danach auch einen Unfall und musste eine Tibia-Kopffraktur halt haben. Und seitdem habe ich erst die richtige Probleme. Dieses linke Bein mit der Hüfte dann ist viel länger als, und ich glaube, dass das nie richtig gemessen wurde. Da wurde immer nur so ein Holzbrettchen untergelegt, aber dieser Ausgleich reicht einfach nicht aus. Ich stolpere und
also, Frau Beranen,
eine kleine Unachtsamkeit und schon. Lieg ich da so.
Frau Beranen, mit dem Holzbrettchen lag der Kollege schon mal nicht schlecht, denn das ist eigentlich die Standarduntersuchungsmethode, mit der man anfängt. Danach kommen dann Röntgenaufnahmen.
Ja.
Aber Sie, wenn ich das richtig verstehe, also Sie haben ja einiges schon erlitten.
Ja.
Wenn ich das richtig verstehe, haben Sie nach der Hüftgelenksprothese links ein längeres Bein.
Ja, genau.
Genau. Das passiert leider nicht selten. Nach Hüftoperationen, dass daraus Beinlängendifferenzen entstehen.
Mhm.
Eigentlich, darf ich fragen, wie alt Sie sind?
69.
Ja, da sind Sie ja noch relativ jung. Eigentlich wäre das mit einem Schuhausgleich oder einer Einlegesohle, je nachdem wie viel die Beinlängendifferenz ist, ausreichend behandelt.
Ja.
In Ihrem Alter würde man in ganz, ganz, ganz seltenen Fällen eine Beinverlängerung, einen Ausgleich des anderen Beines erwägen. Das wäre schon eine sehr spezielle Entscheidung.
Ja. Welche Methode, das ist das? Ich habe immer das Gefühl, dass dieser Ausgleich gar nicht ausreicht. Also das sollen 1,5 Zentimeter sein, aber wenn ich das auch sehe, ja, dann ist dieses linke Bein...
Lassen Sie, wenn ich Sie da unterbrechen darf, lassen Sie es einfach von einem vertrauenswürdigen Kollegen, der auch eine sogenannte Ganzbeinaufnahme im Stehen machen kann, klinisch mit dieser Brettchenmethode und mit einem Röntgenbild untersuchen. Und wenn der das sorgfältig macht, dann wissen Sie es ganz genau.
Vielen Dank für Ihre Frage und alles Gute noch in Richtung Trier heute. Dann gibt es noch einen Hörer, der schreibt, bei mir wurde 2013 das linke Knie umgestellt. Also der so eine von Ihnen auch wieder benannte Umstellungsosteotomie hatte, und zwar wegen O-Bein. Aktuell läuft die Achse jedoch wieder durch das Innenknie. Es gibt große Beschwerden wegen Arthrose, die sehr stark sind. Kann man nochmal umstellen oder muss dort jetzt etwas eingebaut werden, eine Totalendoprothese oder eine Schlittenendoprothese, schreibt er hier eben halt auch, ist das fällig?
Hier würde die Frage nach dem Alter...
Ja, da steht leider nichts drin. Ja,
na gut, also nennen wir mal diese virtuelle Grenze zwischen 65 und 75. Wenn der Patient in diesem Altersbereich ist, würde ich auf jeden Fall eine zweite Umstellungsosteotomie
erwägen. Also das ist möglich, das ist ja die Frage, die dahinter steht.
Absolut möglich, haben wir schon oft gemacht.
Dann nimmt man eine andere Stelle dort am...
Das hängt davon ab, wie die Knochensubstanz verheilt ist. Man kann eine andere Stelle nehmen, man kann auch eine andere Stabilisierungstechnik nehmen. Also wenn es mit... Platte gemacht wurde, kann man es jetzt mit Marknagel machen. Das ist sehr individuell zu entscheiden. Ganz wichtig ist wiederum eine sehr, sehr sorgfältige Analyse, eine sorgfältige Planung, eine Aufklärung des Patienten über die Möglichkeiten, die es gibt und die Risiken. Und ich denke, dass man diesem Patienten gut helfen kann durch eine weitere Umstellung.
Wie ist es eigentlich mit den Platten und den Nägeln? Bleibt das drin oder kommt das raus?
Theoretisch müssen die nicht raus. Die können drin bleiben, wenn sie nicht stören.
Aber wenn es stört, dann ist es aber ein kleiner Aufwand.
Kleiner Aufwand, genau.
Herzlichen Dank an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Anrufe und Fragen. Dank vor allem an unseren Studieexperten Dr. Peter Thaller. Er kommt aus München vom Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität. Dort ist er in der Klinik für allgemeine Unfall- und Wiederherstellungschirurgie Oberarzt und der Bereichsleiter 3D-Chirurgie. Soweit die heutige Sprechstunde mit Christian Flotter am Mikrofon.